Ich grüße Sie alle recht herzlich zu einer neuen Episode Leni Rieke im Gespräch mit. Mein Name ist Leni Rieke. Ich betreibe die Galerie Kavisamba in der schönen Haseldorfer Marsch und bin auch Mitglied des Kreiskulturverbandes Pinneberg, dessen Zweck es ist, Kunst und Kultur zu fördern. Es ist mir eine große Ehre und Freude, im Rahmen des Ausstellungsprojektes Erb, Last, Trauma und Chancen von Nachkriegsgenerationen auf Wunsch des Verbandsvorstandes mit den beteiligten KünstlerInnen ins Gespräch zu kommen. Es geht um Sichtweisen und um die persönlichen Erkenntnisse Einzelner. Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin gehe ich? Wie hat sich das vorangegangene Zeitgeschehen auf uns, auf mich ausgewirkt? Welche Bedeutung hat es für unsere Nachkommen, Kinder und Enkelkinder? Joachim Frank, 1952 in Hamburg geboren, lebt in Priesdorf. Nach dem Studium über 30 Jahre als Lehrer tätig. Zahlreiche Veröffentlichungen in Anthologien, Zeitschriften und Zeitungen. Bisher erschien ein Roman, 4 Bände mit Kurzgeschichten sowie Reiseerzählungen und das Sachbuch »Wie ich lernte, einen Hund zu lieben«. 2016 gewann er den Kurzgeschichtenpreis der Hamburger Autorenvereinigung. 2017 den Barmann-Preis auf der Literaturaltonale und 2019 den Preis des Erwin Strittmatter-Vereins. Er liest die unveröffentlichte Geschichte »Auf Spuren in Israel«, die jene Schuldgefühle thematisiert, die er als Deutscher auf Auslandsreisen empfand. Guten Tag, Herr Frank. Schön, Hallo. Dass Sie heute da sind.
Hallo, Frau.
Wir wollen ja heute über das Thema Erblast sprechen. Dazu haben Sie eine bis jetzt nicht veröffentlichte Geschichte vorgetragen und sich dabei auf einen Text von Else Lasker-Schüler bezogen. Warum haben Sie gerade diesen Text sich ausgesucht?
Naja, wenn man eine Geschichte schreibt, dann sucht man ja Anknüpfungspunkte. Einmal ist es eine Reise, wie bei mir im Jahr 1991 nach Israel, die erste Reise nach Israel. Und dann sucht man natürlich auch nach Verbindungspunkten. Und ich mache das immer so oder gerne, dass ich nach Autoren forsche, die aus dem Land kommen oder nach Geschichten oder Romanen, die in diesem Land spielen. Und gibt es natürlich bei Israel unglaublich viele Anknüpfungspunkte. Und Else Lasker-Schüler ist eine von sehr vielen jüdischen Autorinnen, die in Deutschland gelebt haben. Das Besondere an ihr ist vielleicht in dem Zusammenhang, dass sie tatsächlich dann nach Israel emigriert ist, während viele andere ja nach in die USA oder wo immer dann ihr Heil suchten oder ja, dahin geflohen sind vor den Nazis. Und Else Lasker-Schüler verband mit ihrem Aufenthalt in Israel doch irgendwie die Hoffnung, dort als Mensch und als Autorin anerkannt zu werden. Und beides erfüllte sich aber nicht. Also sie hat ihr Leben dort beendet, sehr traurig, sehr einsam, sehr vergessen und verlassen. Und ihre wunderbare Lyrik ist eigentlich auch nie in Israel wirklich angekommen, sondern sie ist und bleibt eine deutsche Autorin. Und für mich war es auch aufregend, auf ihren Spuren zu wandeln. Ja. Das heißt also mal zu gucken, wo ist sie denn gewesen? Und das Zitat, mit dem ich die Geschichte einleite, ist ja von einer Postkarte, das sie im Café Imperial geschrieben hat. Mhm. Nun habe ich später herausgefunden, dass es dieses Café nicht mehr gibt. Mhm. Aber ich bin dann in andere Cafés gegangen, die mir so vorkamen, als hätten sie auch schon damals existieren können. Und dann hängt man so seinen Gedanken nach.
Ja, und wie war es für Sie so, als Sie in Israel waren? Wie haben Sie Ihre Zeit dort erlebt?
Ja, das war ganz spannend. Mein Bruder ist mal als Volontär in Israel gewesen. Mhm. Und daraufhin hatte er mir eine Adresse genannt, wo er in einem Kibbutz gelebt hat. Und die beiden Gasteltern, hatten sich eigentlich geschworen, nie wieder mit Deutschland Kontakt zu haben, weil ihre ganze Verwandtschaft oder fast ihre ganze Verwandtschaft im Konzentrationslager in Deutschland umgebracht wurde. Und Gershom, so hieß er, und Rina, seine Frau, sagten sich, wir wollen diesen Komplex irgendwie auch loswerden. Und daraufhin haben sie meinen Bruder damals als Gasteltern betreut. Und als ich dann nach Israel mit meiner Frau fahren wollte, habe ich angefragt, ob wir uns mal dieses Kibbutzim angucken dürften. Und wir sind dann selber dort als Gäste empfangen worden. Und es war für mich natürlich sehr berührend, dass diese beiden damals schon betagten Menschen die Größe hatten, mit mir und mit uns überhaupt umzugehen und dann so offen auch zu sein. Mhm. Und damals, wie gesagt, 1991 war das, hatte Gershom ein Neonazi-Museum in diesem Kibbutz etabliert. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich ihm sagte, also weißt du, das wird in Deutschland nie wieder passieren. Und heute, über 30 Jahre später, weiß ich, wie recht er hatte.
Ja.
Also für mich war es damals eine Art von Bewältigung und es war eine unglaubliche Erleichterung, dass mir so viele Menschen dort in Israel so offen entgegengetreten sind. Aber immer mit dem Hinweis auch darauf, nie zu vergessen.
Ja, nicht zu vergessen. Sie haben ja ähnliche Erfahrungen auch in anderen Ländern gemacht.
Ja.
Ja, und zum Teil auch nicht so schöne.
Nein. Ja. Also das Erste, was ich so erinnere, das war Anfang der 60er Jahre, da war ich mit meinen Eltern in Dänemark. Und ich erinnere noch sehr gut, dass ein Mann, ein alter Mann mit Stock auf unser Auto losging und uns wüst beschimpfte, dass er keine Deutschen in Dänemark wolle. Mhm. Und damals war ich so 10, 11, 12 Jahre alt und hatte noch gar nicht dieses Geschichtsbewusstsein. Und seitdem hat sich aber mir die Frage so gestellt, warum wird man dann als Deutscher irgendwo abgelehnt? Und im Nachhinein, deutsch-dänische Kriege, damit ging das ja schon los und also das ist ja eine jahrhundertelange Geschichte.
Ja.
Die da abläuft und ich weiß noch, der Großvater meiner Frau, der sagte immer, fahrt bloß nie nach Dänemark. Mhm. Das sind die Schlimmsten, die es überhaupt gibt. Und der war selber noch im Deutschen, in Düppeler Schanze und sowas. Ja. Also das ist mir passiert und in England, ich bin das erste Mal, glaube ich, 1966, 67 nach England gekommen und so also richtig schuldbeladen eigentlich, wie die uns wohl, Canterbury und diese Bomben und was. Und eigentlich sind wir da unheimlich gut aufgenommen worden, aber dann gab es auch eine Szene, wo ich in einem Pub gesessen habe und ich kam dann mit einer älteren Frau ins Gespräch und die dann, als sie merkte, dass ich Deutscher war, sehr reserviert wurde und dann mir auch so eine Erbschuld gab, also sagte, du bist zwar kein Soldat gewesen, du bist nach dem Krieg geboren, aber das, was in deinem Vater so angelegt war, das trägst du in dir und das trägst du mit. Und,
ja, Wahnsinn.
Ich war schockiert, die Gegend dann. Ne?
Ja.
Und selbst noch in den 70er Jahren, ich war als Handballspieler, wir haben da ein Turnier gespielt in Amsterdam. Und normalerweise kenne ich das so, wenn man Turniere spielt, dann geht man abends zusammen feiern. Und da wurden wir ausdrücklich nicht eingeladen als Deutsche.
Ach so.
Also die anderen feierten, das war ein internationales Turnier und die sagten uns, also wir mögen Verständnis dafür haben, aber man möchte uns nicht dabei haben.
Und das in den 70er Jahren?
Ja, in den 70er Jahren.
Ja.
Und wir sind auch nicht wieder eingeladen worden, obwohl wir den Pokal gewannen damals. Das machte einen dann schon nachdenklich, aber es machte auch ein bisschen wütend.
Ja.
Weil man selbst ja sich ohne Schuld empfand.
Ja.
Und auch ich habe mich immer als Botschafter empfunden, nicht um irgendwas zu relativieren, die Schuld zu klein zu reden, aber so nichts getan zu haben und verantwortlich zu sein für die Verbrechen der Generationen vorher.
Ja.
Das fand ich auch immer eine zu einfache Sichtweise. Aber man kann das dann schlecht äußern.
Ja, und heute, jetzt so Jahre später, Haben Sie noch mal so ähnliche Erfahrungen gemacht oder hat sich das jetzt gelegt?
Das hat sich sehr gelegt.
Ja.
Also es gibt sogar Gegenbeispiele. Man findet ja manchmal Freunde, wo man gar keine haben möchte. Also als ich zum Beispiel mal in der Türkei war, da sind wir mit meiner Frau durch den Stadtteil Galata gegangen, bei diesem Galata-Turm, und plötzlich mit dem Nazi-Gruß begrüßt worden.
Oh.
Mit größter Freude.
Ja.
Und wir haben auch sehr große Sympathien im arabischen Raum. Warum? Mhm. Weil die Israelis hassen. Mhm. Und wir Deutsche haben die vergast. Wir haben also in deren Ideologie gehandelt. Da findet man also wirklich manchmal Sympathien, die man nun gar nicht möchte.
Ja.
Und vielleicht noch als letztes abrundendes Beispiel. Wir haben gute Freunde, Polen. Wir sind mit dem zusammen nach Polen in ihre Heimat, in ihre ursprüngliche Heimat gereist. Und da gab es dann auch also einen Ort, der Heimatort unserer Freundin Eva, Kovari, und das hieß früher Schmiedeberg. Und da gibt es ein Museum und die alte deutsche Geschichte, ist also Niederschlesien und so weiter. Und war ich auch bedrückt und habe dann gesagt, also pass mal auf, so wie damals. Und da sagt sie, du musst uns gegenüber keine Schuldgefühle haben, denn wir sind eigentlich gar keine Polen. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg hat man uns deportiert aus der Ukraine in die ehemaligen deutschen Gebiete. Mhm. Und wir haben von euch nie was Schlimmes erfahren. Im Gegenteil, die Ukraine war ja mit Deutschland sozusagen verbündet. Mhm. Also die Frage nach der Schuld ist sehr komplex. Es ist gut, sensibel damit umzugehen. Aber antideutsche Empfindungen wegen des Zweiten Weltkrieges haben sich in den letzten Jahrzehnten deutlich reduziert, jeweils nach meiner Erfahrung.
Ja, deutlich verringert.
Ja.
Ich denke, es ist gut, einfach sensibel, grundsätzlich sensibel mit dem Thema umzugehen.
Aber diese Erblast, also ich meine, anfangs fand ich dieses Thema ein bisschen komisch, weil ich denke, oh ja, ist ja lange her und. Aber man trägt es ja doch.
Man trägt es immer mit sich, ja.
Und Erblast, also ist auch ein guter Titel, finde ich.
Ja. Ja, vor allen Dingen, wenn man es langsam ausspricht und ganz bewusst, ne? Ja. Erblast.
Ja. Ja, wir sind alle Kinder unserer Vergangenheit, unserer Geschichte. Mhm. Und ich bedauere manchmal, dass dieses Geschichtsbewusstsein so verflacht. Man muss ja nicht ständig als schuldbeladener Mensch durch die Gegend laufen, wegen der Vergangenheit. Aber sich damit nicht zu befassen, ist bestimmt nicht der richtige Weg.
So, gut, ich bedanke mich, Herr Frank, für dieses Gespräch.
Die Lesung mit Joachim Frank finden am 14.11.2021 in der Sonntagsmatinee 11.30 Uhr sowie am 20.11. ab 14 Uhr in den Räumen der Drostei Pinneberg statt.
Hajo Hein hat es vom Schiffsjungen bis zum Kapitän große Fahrt geschafft. Jetzt betreibt er mit seiner Frau Ingeborg Körber das Atelier Kunst und Pferd. Hier entstehen auch die neuen Ideen für ihre gemeinsame Serie, die sich mit Beleuchtung und Licht befasst. Er sagt, den Durchblick bekommen. Das ist das übergeordnete Motto unseres Ausstellungsbeitrages. Die Erblast bewegt mich, da ich als Kriegskind groß geworden bin. Es war eine traurige und dunkle Zeit. Ich finde im Gegensatz zu aktuellen Erinnerungen wichtig, dass Menschen aus ihrer Vergangenheit berichten, die Schrecknisse sollten nicht in Vergessenheit geraten, sagt er. Ingeborg Körber sagt, ich bin ein Kind der Berliner Luftbrücke. Mit dem Denkmal der Hungerkralle vor dem Flughafen Tempelhof nach Westen zeigt diese. Ich bin hungrig geblieben, nach fernen Ländern, weiten Meeren, fremden Kulturen, Menschen. Ich habe vieles erlebt, habe Erfolg gehabt, bin gescheitert, halt ein Mensch. Bis zum Ende meiner Tage werde ich auf der Suche sein. Wo meine Erblast ist, was meine Erblast ist. Neue Aufgaben, bloß nicht rasten. Wo mir einst die Pferde Bodenhaftung gaben, ist es später die Kunst geworden. Und meine Familie und Hajo, mein Mann und mein Partner. Ja, ich grüße euch, Ingeborg und Hajo. Schön, dass ihr heute hier seid. Wir wollen ja heute über die Erblast sprechen. Dazu habt ihr mir ein Zitat mitgebracht, und zwar, was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Was man nicht nutzt, ist eine schwere Last.
Ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Warum habt ihr euch ausgerechnet dieses Zitat ausgesucht?
Ich hatte ja das große Glück, auf einer sehr guten Schule in Berlin aufzuwachsen. Ernst Moritz Arndt, ein Freiheitskämpfer im 18. Jahrhundert. Das durchzog immer meine Bildung und Ausbildung. Und ich habe auch ein Elternhaus gehabt, die mich sehr angeleitet haben, frei und mutig zu werden. Und in der Schule habe ich halt sehr viel gelernt, und unter anderem, als ich Erblast hörte, fiel mir das sofort ein. Und dann habe ich versucht, das ganze Zitat zu finden, habe auch den Zusammenhang im Faust gesucht, das ist also alles korrekt, und wollte damit auch zeigen, dass dieses Thema noch viel weiter als bis zu unserer Nachkriegsgeneration geht. Denn Goethe hat sich ja da auch sehr viel beigedacht, sage ich mal. Deswegen habe ich das ausgesucht.
Ja.
Oder haben wir das ausgesucht?
Ja, wo wir das Thema gehört haben, Erblast, war natürlich auch, was soll unser Beitrag sein? Und das Gute ist, sagen wir, zwischen meiner Frau und mir, dass wir doch ab und zu diskutieren. Und dass wir uns denn freuen, dass wir eine Einigkeit doch finden. Es ist doch normal, dass jeder seine eigenen Gedanken hat und auch erwähnen möchte. Mich hat dieses Thema dieses Thema sehr berührt, weil ich ein Kriegskind bin. Und ich sage oft auch zu meiner Frau, wenn ich das Neueste in den Nachrichten sehe, warum lernen wir nicht daraus? Die Kriegsjahre waren so grausam, und wenn man sieht, was heute noch weiter geschieht, macht es mich manchmal sehr traurig.
Ja, und Hajo hat ja nun einen Großteil seines Lebens gar nicht auf dem Festland verbracht, sondern mit einem weiten Horizont auf dem weiten Meer. Und er ist manchmal, das ist für mich sehr, sehr aufregend, manchmal steht er so klassischen Bildungszitaten oder Lebenswegen, wie ich sie nun gehabt habe, erstmal ein bisschen erstaunt gegenüber, und dann äußert er sich dazu. Früher habe ich ihn immer viel zu schnell unterbrochen, hat er gesagt, wenn du mich immer unterbrichst, rede ich nicht mehr mit dir. Das habe ich also gelernt. Und es ist für mich spannend, jetzt zu erleben, dass dieses Thema Krieg, was ich ja auch erlebt habe, dass es bei ihm lange Zeit, mochte er darüber nichts im Fernsehen sehen und schon gar nicht groß drüber reden, allenfalls in Bruchstücken, aber dass er, glaube ich, jetzt das auch mehr verarbeitet hat. Würdest du da zustimmen?
Ja, das stimmt. Ich muss meiner Frau zustimmen. Ich habe irgendwie, Kriegsfilme sehe ich nicht gern.
Ja.
Ich bin ja als Junge, ich bin in Hamburg ausgebombt. Wir sind nach Bayern evakuiert worden. Und was andere Kinder auch gemacht haben, Leipzig, wir haben in den Trümmern rumgespielt. Mhm. Nicht? Und ich gebe zu, manchmal auch leichtsinnig dabei.
Leichtsinnig?
Leichtsinnig.
Mhm. Wieso leichtsinnig?
Naja, wir haben, sind auf in Trümmern rumgekrabbelt. Mhm. Nicht mit dem Gedanken, dass wir auf so einen Balkon, der noch halb hing, dass wir mit denen runterstürzen würden. Nicht? Mhm. Und ich, jetzt nachträglich muss ich sagen, Ich habe unsere Mütter bewundert, wie die doch das alles geschafft haben. Denn mein Vater ist im Russischen Krieg moralisch kaputt gegangen und ist auch lebend zurückgekommen, aber als, ich erlaube mir zu sagen, als Wrack.
Und all diese Erlebnisse, die du als Kind hattest, haben die was mit dir gemacht im Erwachsenenalter?
Ich kann ich nicht spontan richtig beantworten. Ich sag mal so, durch meinen Beruf war ich zu sehr beschäftigt. Ich habe natürlich ab und zu, weil ich mit meinen Schiffen auch Kriegsschiffe begegnet bin. Ich habe damals im Persergolf, wo die Minen gelegt worden sind, mit meinem Schiff, wo wir den Golf verlassen haben und durften, anschließend erstmal eine tolle Party gefeiert, dass wir da gut rausgekommen sind. Mhm. Ich habe natürlich bedingt durch die deutsche Seefahrt die letzten Jahre nur mit Ausländern zusammengearbeitet und zusammengefahren. Und ich muss sagen, Respekt, wie die sich mir gegenüber oder umgekehrt auch verhalten haben.
Ja. Also hat man auf dich nicht mit dem Finger gezeigt, so
nein.
Du Deutscher,
sondern... Nein, es ist so, ich habe auch etwas im Ausland gearbeitet für meine Firma. Mhm. Ich habe Bauaufsicht in Japan gemacht. Und ich sage nur, wenn ich in einem fremden Land bin, sollte ich auch so, und das habe ich auch gemacht, die Kultur etwas beachten.
Ja.
Und ich habe, das ist eine kleine Insel in Japan gewesen, wo ich sag mal, ich war mehr oder weniger manchmal der einzige Europäer. Wir waren nur zu dritt die erste Zeit, der Chief mit seiner Frau und ich. Später kam die Besatzung dazu. Und für die Japaner sind wir eben, sage ich, oder Asiaten, sind wir eben andere Menschen.
Ja, ja. Nee. Und bei dir, Ingeborg, wie hat sich bei dir die Erblast ausgewirkt? Hast du sie jetzt überwunden?
Ja, ich habe sie überwunden, aber viele Erinnerungen, die ich auch über Jahrzehnte nicht gehabt habe, sind in meinen Kopf gekommen, was er ja gerade sagte, zum Beispiel, ich bin im amerikanischen Sektor aufgewachsen, solange die Amerikaner da waren, und habe halt eine leidenschaftliche Liebe zu den Amerikanern, immer noch, denn die hatten ein Haus neben unserem Haus in Berlin und ich erinnere diese Fröhlichkeit, dieses wahnsinnig strahlende Fröhliche, und dann habe ich mir überlegt, woran lag das? Natürlich, die Frauen, die um mich waren, waren nicht fröhlich. Und Männer gab es gar nicht. Und die paar, die es vielleicht gab, die waren mit Sicherheit nicht fröhlich. Und dieses strahlende Fröhliche, das habe ich also in guter Erinnerung. Und dann, was Haie natürlich auch sagte, ich habe auch in den Trümmern gespielt und habe in Holland, meine Mutter hatte Freunde in Holland, die haben wir besucht, da war ich 12. Durch Amsterdam gegangen, dann hat sie mir vorher verboten, ein Wort Deutsch zu reden. Dadurch habe ich sehr schnell Holländisch gelernt, bis heute. Aber weil eben diese Kriegslast da in Holland spürbar war. Und ich bin immer noch zutiefst entsetzt, wenn ich jetzt höre, was die Deutschen angerichtet haben. Da, wie viel Tote sie erreicht haben oder wie viel Tote sie auf ihrem Weg in den Krieg, durch den Krieg, was sie da alles angerichtet haben. Und da bin ich auch froh, dass ich da das erinnern kann und mich auch schuldig fühle oder mitverantwortlich fühle, aber nicht in einem unangenehmen Maße. Es ja. macht mich traurig, aber ich kann damit leben.
Ja, ja. Denn du bist ja nicht involviert gewesen, so gesehen. Es ist ja die eine Generation vor dir oder einige Generationen vor dir gewesen. Und du kannst ja nichts dafür.
Nee, aber es ist Erblast.
Ja, ja. Mhm. Ja, wie ist es heute so? Kriegst du heute noch was mit?
Wie hat sich hat sich da was geändert, wenn du so nach Holland fährst zum Beispiel?
Ja, da hat sich ganz viel geändert, also ja, sehr viel. Wir sind ein paar Mal auch zusammen in Holland gewesen und die Menschen sind sehr aufgeschlossen und scheuen sich nicht, auch über dieses Thema zu reden, aber es ist keinerlei Hass oder Wut oder so zu merken, auf keinen Fall. Ja. Das ist mir glücklicherweise nicht begegnet.
Ja, schön, dass wir darüber reden konnten. Auf der Ausstellung zeigt ihr Werke auf Röntgenmaterial. Was sind denn die Themen? Was habt ihr euch da so als Themen? Was sind eure Themen?
Ja, wir haben also das Gehirn, wie gesagt, am Anfang, das denkt. Und dann kommen die Bilder, Liebe, Tod, Natur. Da haben wir zu 6 Themen ein Röntgenbild auf Röntgen mit Acryl versucht, möglichst mit wenigen Strichen dieses Thema einzufangen.
Ja.
Ja, und ganz am Schluss, also das letzte Bild ist Sprung in die Freiheit. Das bedeutet, wir haben das dann verarbeitet und springen in die Freiheit. In das die sind Freiheit. Die beiden letzten Bilder, wenn man es verarbeitet hat. Dann kriegt es ein bisschen
das
Gold.
Das hört sich aber gut an.
ich finde es auch gut. Ja.
Kann ich vielleicht auch mal kurz was erwähnen?
Ja.
Es ist so, Röntgenbilder sind ja auch Vergangenheit.
Mhm.
Und wir haben in unserem Umfeld rumgefragt, habt ihr Röntgenbilder? Denn in der heutigen Zeit, wir Ärzte nehmen jetzt nur noch auf Chip oder und wir sind froh, dass wir da eine ganze Menge Röntgenbilder haben. Denn wenn wir Pech haben, sind die jetzt, wie man so schön sagt, nicht mehr verfügbar.
Also gehören die Röntgenbilder schon der Vergangenheit?
Ja.
So, deswegen war ja.
Ich habe noch die 3 Worte gefunden, die kommen auch noch damit rein. Gebrochen, verletzt, geheilt.
Ja.
Das ist ja das, wenn man ein Röntgenbild anguckt, der Arzt. Es ist was gebrochen, ist nur was verletzt, ist es da geheilt. Also die habe ich auch noch. Kommt noch darunter als Text.
Toll. Ja, ich bedanke mich für das nette Gespräch und freue mich auf die Ausstellung in der Drostei. Die wird ja am 6. November startet sie. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns da wiedersehen.
Ja, vielen Dank, Leni.
Ja, gerne.
Ja, ich danke auch.